Wir werden jetzt über Bolivien sprechen. Dort wurde am 6. Dezember gewählt. Ist schon eine Woche her. Ist leider allgemein, finde ich, ein bisschen untergegangen, die Wahl. Wurde jetzt nicht groß in den Medien, glaube ich, erwähnt. Darüber sprechen wir jetzt mit Malte Danieljuk. Er ist unter anderem freier Journalist und arbeitet für das Nachrichtenportal Amerika 21. Hallo Malte.
Ja, hallo Patricia.
Kannst du mal kurz erstmal was zu den Wahlen sagen? Also was wurde genau gewählt und wie ist die Wahl ausgegangen in Bolivien?
Es waren Wahlen für das Präsidentenamt und für den Kongress und das Abgeordnetenhaus. Das heißt, die lateinamerikanischen Systeme haben meistens so ein Zweikammernsystem mit zwei Parlamenten. Und in allen, also sowohl bei den Präsidentschaftswahlen als auch beim Kongress und Abgeordnetenhaus hat die Movimento al Socialismo, also Bewegung zum Sozialismus von dem schon amtierenden Präsidenten Evo Morales, die Mehrheiten bekommen, also absolute Mehrheiten. Und Evo Morales ist eben auch im Amt wieder bestätigt worden. Und das ist insgesamt doch ein ganz spektakuläres Ergebnis. Mit der Wiederwahl hatten schon alle gerechnet. Am Ende hat er dann mehr bekommen, als alle dachten, über 63%. Insbesondere, dass es in den beiden Parlamentskammern eine absolute Mehrheit für die MAS gibt, das ist wirklich ein sehr wichtiges Ergebnis, weil damit jetzt auch eine andere Politik, andere Gesetze gestaltet werden können, für die eben eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Und das Land hatte im Januar per Volksabstimmung, per Referendum eine neue Verfassung angenommen. Und die Inhalte dieser Verfassung müssen nun erstmal in eine Gesetzesform gebracht werden.
Was hat denn die neue Verfassung so für Inhalte, die jetzt für uns vielleicht auch interessant sein könnten?
Ja, das ist eine sehr demokratische Verfassung mit einem sehr starken sozialen Schwerpunkt. Das heißt, erstmals werden da eine ganze Reihe von Grundrechten für die Bevölkerung formuliert. Das heißt, es gibt für die Bevölkerung ein Recht auf Ernährung und Trinkwasser, Arbeit, Rente, kostenlose Bildung und Gesundheit. Also die Grundversorgung wird durch die Verfassung der Bevölkerung kostenlos gesichert. Und dann gibt es eine Reihe von wirtschaftlichen Aspekten, die sehr wichtig sind. Das heißt, Gemeinschaftseigentum wird dem Privateigentum gleichgestellt. Das bedeutet zum Beispiel, dass wie in Deutschland, wo Genossenschaften ja unter einem ziemlich schwierigen gesetzlichen Arrangement leiden, das soll in Bolivien jetzt geändert werden. Bestimmte Grundressourcen, also Bodenschätze und so weiter, kommen in staatlicher Hand nach dieser Verfassung. Das heißt, es ist in sozialer, aber auch in demokratischer Hinsicht eine sehr moderne Verfassung. Aspekte sind, dass auf allen Ebenen, also bei den Kommunen, auf Landesebene und Bundesebene, Volksabstimmungen, direkte Demokratie eingeführt wird. Alle diese Sachen, die da im Januar beschlossen wurden, müssen jetzt eben in Gesetzesform und danach in praktische Politik umgesetzt werden. Und ich glaube, das wäre nicht so einfach möglich gewesen, wenn es nicht so klare Mehrheiten gegeben hätte, weil natürlich kann die Opposition dann auch viel blockieren.
Hat er denn auch unter seinen ehemaligen Gegnern vielleicht Stimmen dazu gewonnen oder sind jetzt einfach mehr Leute zur Wahl gegangen? Oder wie erklärt sich dieser doch ziemlich durchschlagende Erfolg?
Ich denke beides. Die Wahlbeteiligung lag extrem hoch bei über 80%. Und dann war es so, dass die Opposition, was man sich immer klar machen muss, Bolivien ist ein Land, was sozial und ethnisch sehr stark gespalten ist. Es ist eines der ärmsten Länder des Subkontinents Lateinamerikas und diejenigen, die dort zur Oligarchie gehören, zu den Reichen, sind in der Regel weiße Einwanderer. Im letzten Jahr 2008 gab es extrem starke Konflikte. Das Tiefland hat versucht, sich abzuspalten mit einer rassistischen Kampagne. Haben sie ihre Autonomie erklärt. Das hat zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, vielen Toten geführt. Also da lief letztes Jahr eine sehr aggressive Kampagne gegen Evo Morales, der der erste indianische Präsident ist und eben Bolivien mit der neuen Verfassung zu einem Vielvölkerstaat machen wollte und die indianischen, indigenen Rechte anerkennen wollte. Und diese Kampagne der Opposition ist aber letztes Jahr so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Es gab danach noch Versuche, terroristische Anschläge zu machen auf Vertreter dieser Movimento al Socialismo. Aber insgesamt hat die Opposition da im letzten Jahr auch durch ihr militantes, radikales Auftreten eine radikale Niederlage erlitten. Und viele ehemalige Oppositionsvertreter haben da die Seiten gewechselt in den letzten Monaten, ja.
Da hast du mir gerade ein Stichwort gegeben, und zwar, wenn man jetzt mal sich betrachtet, den Staatsstreich in Honduras und jetzt die Durchführung der ja doch irgendwo nicht legitimen Wahlen, dann, dass in Venezuela ja jetzt auch wieder die Situation ziemlich heiß ist. Jetzt ist neulich gerade ein Student umgekommen bei Protesten, und man spricht in Venezuela auch von eventuell einem Klima, wo ein Putsch möglich wäre und so weiter. Wenn ich jetzt mal den Kontext so sehe, wie sieht es denn in Bolivien aus? Kündigt sich denn dort auch irgendwie, also gibt es da irgendwelche Hinweise, dass das jetzt von außen oder von innen irgendwie gefährdet ist?
Also ich glaube, die Situation von innen, das zeigen die Wahlen sehr deutlich, da hat sich die Situation sehr stark stabilisiert. Evo Morales hat die letzten 4 Jahre eine extrem erfolgreiche, auch wirtschaftlich erfolgreiche Politik gemacht. Das hat ihm selbst der alte Gegner, der Internationale Währungsfonds, bestätigt. Also innenpolitisch ist das kein Problem. Außenpolitisch schiebt sich natürlich ein bisschen was zusammen. Also in Honduras wurde jetzt gezeigt, dass die Rechte wieder putschen kann in Lateinamerika, dass sie dabei sogar mehr oder weniger offen von den USA Unterstützung hält. Und gerade in der letzten Woche hat die US-Außenministerin Hillary Clinton Bolivien, Venezuela und andere Länder des Kontinents relativ offen bedroht und hat gesagt, ja, sie sollten sich überlegen, mit wem sie Wirtschaftsbeziehungen eingehen, hat er auf den Iran angespielt, und sie sollten sich doch mal überlegen, was das für Konsequenzen haben kann. Also das war eine ziemlich unverhüllte Drohung, und man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass die USA sich jetzt im letzten Jahr wieder stärker in Lateinamerika engagieren, sowohl militärisch als auch diplomatisch. Und das ist natürlich hauptsächlich gegen diese neuen Regierungen in Bolivien, Ecuador und Venezuela gerichtet.
Nur mal so eine Zwischenfrage, worin besteht denn die enge Zusammenarbeit zum Iran? Hängt das jetzt mit der OPEC zusammen, also mit dem Erdöl und mit der Mitgliedschaft in dieser gemeinsamen Organisation?
Genau, alle lateinamerikanischen Länder, die große Mengen Erdöl, Erdgas fördern und jetzt linke Regierung haben, sind der OPEC wieder beigetreten. Da gibt es traditionell eine sehr enge Zusammenarbeit. Und es gibt inzwischen auch relativ viel technischen Austausch. Das heißt, von Bolivien aus, auch Venezuela aus, wird eine Süd-Süd-Kooperation angestrebt, also eine Wirtschaftskooperation mit Ländern des globalen Südens, wie sie das nennen, weil sie im Gegensatz zu Unternehmen, Privatunternehmen, transnationalen Konzernen die Erfahrung machen, dass da ein Technologieaustausch auf gleicher Ebene möglich ist. Und dass man eben nicht mit Patenten und allen möglichen Sachen geknebelt wird. Und da spielt der Iran eine Rolle, aber eben auch China oder andere Länder.
Und wie ist es jetzt mit dem Projekt des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, das ja auch Bolivien mitvertritt? Ist das auch in der Basis von irgendwelchen Organisationen verankert, oder ist das Teil des öffentlichen Diskurses, oder ist das eher eine leere Parole?
Leere Parole würde ich es nicht nennen. Die, glaube ich, neuen sozialistischen Bewegungen in Lateinamerika sind relativ vorsichtig damit, da jetzt schon genaue Vorgaben zu machen. Es lassen sich ein paar Elemente von ihren Sozialismusvorstellungen erklären, die sich ganz klar von diesem alten realsozialistischen Sozialismus unterscheiden. Das ist zum Teil in der Verfassung niedergelegt, zum Beispiel dieses Element der Volksabstimmung und der direkten Demokratie. Also eine schwächere Rolle von Parteien, sowieso Parteienpluralität, das ist schon ein ganz wichtiges Merkmal. Dann die Unterstützung kollektiver, genossenschaftlicher, gemeinschaftlicher Eigentumsformen und Wirtschaftsformen. Und das macht es zu einem indigenen Sozialismus, der die Akzeptanz oder der Respekt gegenüber traditionellen Kulturen, was jetzt in der Verfassung aufgenommen wurde, ist ein Konzept, ein indigenes Konzept, das heißt, auf Deutsch übersetzt würde es ist ein Konzept des guten Lebens heißen. Das heißt, alle Leute sollen ihren Erfordernissen entsprechend gut leben, und es ist nicht so eine europäische Modernisierungsvorstellung, die auch der Realsozialismus hatte, also industrielle Modernisierung und fordistische Produktion, Fabrikarbeit, sondern eher ein Lebensmodell, das auf den Ausgleich mit der Natur zielt und sehr stark eben von diesem traditionellen indianischen Denken inspiriert ist. Dazu gehört in Bolivien speziell aber auch die Autonomie für die indianischen Kulturen. Das heißt, sie sind in ihrer Rechtsprechung und vielen anderen Aspekten tatsächlich autonom und können da ihre Traditionen bewahren und politisch sich so einen Rahmen geben, wie sie das wünschen. Und die Zentralregierung kann da nur sehr wenige Vorgaben machen. Ist also ein völlig anderer Ansatz als dieser zentralistische Politikansatz, wie er aus der Sozialdemokratie oder auch aus den kommunistischen Parteien in Europa kommt.